Willkommen zum täglichen Sportpodcast am 5.10.2020. Ich nehme hier die Folge mitten in der Nacht, sprich um 1.43 Uhr auf. Also wird das Spiel der Lakers gegen Miami noch nicht gesprochen. Was allerdings schon mal vorab zu sagen ist, Goran Dragic und Bam Adebayo fallen aus. Die beiden Topspieler Miami Heat, beide verletzt, beide waren ja schon Game 2 draußen. Das wird sehr schwer werden für Miami. Nichtsdestotrotz haben wir ja noch andere Sachen, die wir zu besprechen haben. Unter anderem die French Open. Da starten wir direkt hier mit ATP. Nadal konnte Korda mit 3:0 besiegen, 6-1, 6-1, 6-2. Korda lag übrigens im letzten Satz sogar vorne mit Break, sprich dann 5 Spiele in Folge kassiert. Justin Nadal, übrigens der wohl beste Sandspieler aller Zeiten, möchte hier den 20. Grand Slam seiner Karriere gewinnen. Was schon eine ganz schöne Hausnummer ist. Und deswegen bleibt hier mal abzuwarten, wie er sich schlägt in der nächsten Runde gegen Sinner. Denn Sinner, der junge Italiener, gerade einmal 19 Jahre alt, erstes Grand Slam überhaupt, das er hier spielt, kommt aus Südtirol, sprich fließend Deutsch, ja, hat viel in Südtirol trainiert, viel in Österreich, hat Alex Zverev geschlagen in Runde 3 der French Open. 3:1 hieß es am Ende, 6-3, 6-3, 4-6, 6-3 aus Sicht des Süditalieners, beziehungsweise genau. Ja, ein sehr, sehr souveränes Spiel von ihm. Viele, ja, ich weiß gar nicht, woran es am Ende bei Alex Zverev lag. Sicherlich an den Winners, da hat Sinner doppelt so viele geschlagen, 39:20, fast doppelt so viele. Unforced Errors hat Sinner sogar mehr. Er ist einfach viel mehr ins Risiko gegangen. Alex Zverev konnte nie sein Spiel finden. Der Aufschlag von Sinner ist einfach einer, der ja, sehr gut ist. Er ist zu 71% im Feld gelandet. Auch der zweite zu 54%. Im Vergleich dazu Second Point Rim One Grad bei Zverev nur 41, bei ihm 54. Er hat einfach die Rallyes lang gehalten, dann viel gearbeitet, viel an Alex bearbeitet, beziehungsweise, ja, genau, bearbeitet. Ihm sich selber in eine gute Position gebracht und dann einen Winner zu schlagen. Das war wirklich ein sehr, sehr rundes, ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Und Jannik Sinner, wo ich noch gesagt habe, er wird vielleicht aufgrund seiner Erfahrung verlieren, aber von der Form her ist er vielleicht der Favorit. Und das hat sich hier nicht bestätigt. Sinner ist mit seinen 19 Jahren, spielt wie ein Routinier, hat jetzt im ganzen Turnier gerade einmal einen Satz abgegeben. Das war genau dieser gegen Zverev. Und er spielt einfach wie einer, der schon zig Grand Slams gespielt hat, was wirklich entzückend zu sehen ist und auch sehr überraschend zu sehen ist, denn ihn hatte sicherlich kein einziger auf der Rechnung vor diesem Turnier. Gaston und Team, ja, war ein sehr, sehr spannendes Spiel. Der Hometown Hero Gaston verlor mit 3:2 gegen Dominic Team. Dominic Team hat die ersten beiden Sätze 6:4 gewonnen, dann den dritten 7:5 verloren, den vierten 6:3 verloren und den fünften dann wieder gewonnen, 6:3. Somit die Österreicher im Viertelfinale. Allerdings wurde es schon zwischenzeitlich spannend, womit nicht zu rechnen war. Gaston auch Debütant. Sprich, wir haben hier viele junge Spieler, Gaston, Sinner und Daniel Althaus, die alle drei, Altmaier, Entschuldigung, die alle drei in Runde 3 stehen und zuvor noch nie einen Grand Slam gespielt haben. Das ist schon sehr faszinierend zu sehen. Sowas gab es, glaube ich, auch noch nie. Gaston hier als Riesenaußenseiter nochmal 2 Siege geholt, beziehungsweise 2 Sätze geholt. Das ist schon sehr außergewöhnlich zu sehen. Und da kann man diese jungen Spieler, die jetzt überall auf dem Zirkel zu sehen sind, auch einfach nur hochloben und deren Leistungen anpriesern, wie stark sie gespielt haben. Diego Schwartzmann setzte sich sehr souverän gegen Sonego durch, 6-1, 6-3, 6-4 in 3. Bei den French Open gegen Simone Halep, die Top-Favoritin auf das Turnier, die Rumänin gegen Swiatek, Iga Swiatek besiegte sie mit 6-1, 6-2, keine Chance für die Rumänen. Trevisan besiegte Bertens mit 2:0. Auch hier eine Riesenüberraschung. Kiki Bertens, die wohl die zweite Favoritin, zweite Anwärterin auf den Titel hinter Halep war, auch 6-4, 6-4. Podoronska besiegte Kirsia, Svitlova besiegte Garcia. Und somit haben wir dann morgen noch die Spiele, die letzten Viertelfinalpartien, Achtelfinalpartien. Fuksovic gegen Rublev, da ist Rublev Riesenfavorit, auch aufgrund seines Titels in Hamburg. Dimitrov gegen Tsitsipas, Tsitsipas hier Favorit. Der deutsche Daniel Altmaier, sein erstes Drittrundenmatch, wird ihn sicherlich freuen. Mal gucken, ob er Carreño Busta schlagen kann. Sicherlich aufgrund seiner Erfahrung der klare Außenseiter. Allerdings mal schauen, denn Carreño Busta zeigt sich auf Sand bisher nicht unbedingt sehr, sehr souverän. Sicherlich spielt da die Erfahrung eine Rolle, die Fitness auch. Da wird Carreño Busta auch einfach aufgrund, wie lange er schon dabei ist, genau wissen, wie er seinen Körper zu regenerieren hat, wie er seinen Körper einzusetzen hat, wie viel er wann gibt und wird da auch Vorteile haben. Allerdings würde ich nicht sagen, dass Altmaier ohne Chance ist. Deswegen schauen wir mal. Djokovic gegen Khachanov, dann bei den Frauen Kvitova gegen Zhang, Laura Siegmund mit Verletzung, deswegen Außenseiterin gegen Badusa, Yaboy gegen Collins und Ferro gegen Kenin. Das sind die Spiele, die wir jetzt noch am morgigen Tag haben. Damit haben wir jetzt noch eine Frau und einen Mann im Rennen. Beide morgen. Mal gucken, ob es zumindest einer von den beiden schafft, in die nächste Runde ins Viertelfinale einzuziehen. Die drei Favoriten auf den Titel, beziehungsweise die meisten von den Favoriten, Kiel, Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg, sind auch in die Bundesliga-Saison gestartet. Kiel besiegte Erlangen mit 36 zu 30, ein High-Scoring-Game. Melsungen besiegte HBW Balling Waldstätten mit 25 zu 23. Flensburg besiegte Wetzlar mit 29 zu 27. Und die Rhein-Neckar-Löwen besiegten Stuttgart mit 30 zu 20. Das war es auch zum Handball. Jetzt kommen wir zum Fußball und da hatten wir Spiele. Heidewitzka, besonders in England. Da wollen wir jetzt aber erstmal nicht direkt drauf eingehen, einfach damit wir es bis zum Ende aufbewahren, denn was da abgeht, ja, das ist schon hart. Es wird übrigens am Dienstag noch eine extra Transfermarktfolge geben. Nur kurz hier zu den Bayern noch. Sie haben wohl die Dienste von Choupo-Moting gesichert, ablösefrei. Der Agent von Choupo-Moting, der Berater, ist einfach zu Bayern hingegangen, hat die Angebote in Bayern war wohl interessiert. Josua Zirkse wird dafür wohl ja, erstmal gehen. Per Laie, um Spielminuten zu sammeln. Sicherlich eine wichtige Option, wenn man ihn als Backup-Stürmer für Lewandowski ausbilden möchte, damit er einfach jetzt noch Erfahrung sammelt und Spielminuten bekommt. Ebenfalls kommt Saar, Rechtsverteidiger von Marseille, 28 Jahre alt, für 10 Millionen. Zinedine Dest hat man nicht bekommen. Ja. Und wohl die größte Überraschung, Douglas Costa kommt zurück zu Bayern München. Ein Spieler, der, ja, vielleicht dem Team nicht gut tut aufgrund seines Charakters. Rummenigge hat letztens noch betont, dass im ersten Mal eine perfekte Chemie vorhanden ist bei Bayern, sonst hat man öfters mal so einen Stinkstiefel. Vielleicht hat man ihn jetzt mit Costa wieder. Er ist kein einfacher Charakter, kommt für ein Jahr per Laie ohne Kaufoption. Soll einfach der vierte Flügelspieler werden. Und Bayern hat jetzt insgesamt, kurz auch durch Rocker schon bestätigt, Choupo-Moting, Saar und Costa, die anderen, beziehungsweise Choupo-Moting, Costa und Saar, müssen noch ihren Medizincheck abhalten. Wir werden wohl nochmal eine extra Folge zum Transfermarkt aufnehmen, denn da wird sich morgen am Deadline Day einiges tun. Noch eine spannende News: Orr wird Lyon-Spieler, ZM, wird bei Lyon bleiben, einfach weil er gesagt hat, und das ist wirklich ein Spruch, den man heutzutage im Fußballbusiness nur sehr selten hört. Why I choose to stay, I felt that I could still bring things to this team and the club, the grip that raised me quite simple. Sprich, er möchte einfach bei dem Club bleiben, das ihm so viel gegeben hat, und er möchte einfach unbedingt ja, diesen Club noch helfen mit seiner Erfahrung, die er mittlerweile hat. Jetzt kommen wir kurz auf die Ligue 1 zu sprechen. Nîmes besiegte Montpellier, Bordeaux besiegte Dijon, Brest besiegte Monaco, nächste Niederlage für Kovac. Metz besiegte Lorient, Straßburg verlor mit 0 zu 3 gegen Lille, Reims und Reims trennten sich 2-2, Lyon und Marseille trennten sich 1 zu 1. Jetzt geht's rüber zur Serie A und da hatten wir mal wieder ein typisches Atalanta-Bergamo-Spiel. In drei Spielen jetzt schon 15 Hütten gemacht, Entschuldigung, 14 müssten es gewesen sein, ich schaue nochmal kurz nach. Aber ein typisches Atalanta-Spiel. Wenn man dieses Team so definieren möchte. Es sind jetzt insgesamt 13, Entschuldigung, 4-2 Turin, 4-1 gegen Lazio, 5-2 gegen Cagliari. Jetzt hier Muriel hat getroffen, dann Godin, der neu von Inter Mailand zu dem italienischen Club Cagliari gestoßen ist, in der 24. Minute zum 1-1. Und dann, wie man halt Atlanta kennt, Gomez, Pasalic und Zapata, 4-1 zur Halbzeit. João Petro dann in der 52. verkürzt nochmal und Lammers macht dann in der 82. das Spiel perfekt. Zapata, Gomez, Muriel, die magischen drei im Sturm, wie immer getroffen. Einfach diese Mannschaft ist nicht aufzuhalten, wenn sie einmal in Torlaune, in Spiellaune sind. Gomez, der sein als Leader mittlerweile vom Sturm in ZOM als Halbstürmer einfach spielt, einfach überragend. Muriel, Zapata, die beide jetzt nicht die großen Karrieren hatten, aber einfach bei Atalanta Bergamo aufblühen, wie eigentlich jeder Spieler, der deutsche Nationalspieler Robin Gosens hat auch wieder gespielt. Dieses Team, was kann man dazu noch groß sagen? Benevento und Bologna, 1-0 Benevento. Lazio und Inter trennten sich im Topspiel der Serie A mit 1-1. Ja, das war kein wirklich spektakuläres Spiel. Ivan Perisic von Anfang an, der von Konter eigentlich schon abgestoßen wurde. In der 30. trifft dann Lautaro Martinez Nachvorlage von Perisic, Milinkovic-Savic in der 55. zum 1-1. Dann gab es eine rote für Immobile, eine rote für Zensi. Und somit steht jetzt Inter in der Tabelle nach einigen Spieltagen nicht ganz oben, was eigentlich der Anspruch ist von Inter. Man steht aktuell auf Platz Nummer 4. 3 Spiele, 2 Siege, sicher immer noch gut genug. Aber zu einem kuriosen Spiel kommen wir jetzt gleich noch. Parma besiegte Verona, AC Milan auch weiter auf dem Winning Train. Und das auch trotz Zlatan Ibrahimovic weiter ausgefallen ist mit dem Coronavirus. Er hat sich aber selber ein schönes Auto geschenkt zum Geburtstag. Lau Hernandez und Leo, nochmal die drei Spieler, beziehungsweise die 2 Spieler, haben den Sieg erbracht. Ja, jetzt eine Sache, die leider die Serie A, ja, würde ich sagen, in schlechtes Licht gerückt hat. Juventus Turin gegen Neapel. Beim Team von Neapel gab es 2 Corona-Fälle. Daraufhin wurde bis zum Nachmittag nicht geklärt, wie es aussieht. Der Premierminister von Italien hat dann gesagt, die Einreise nach Turin ist für Neapel-Spieler nicht erstattet. Gut, bis dahin haben wir es. Da dachte man, das Match wird vielleicht verlegt. Nein, das ist nicht der Fall. Denn die Juventus-Spieler sollten anreisen und auf dem Platz stehen und auf ihren Gegner warten. Denn das Spiel konnte nicht verlegt werden. Grund dafür wurde nicht wirklich geliefert. Sehr wahrscheinlich der volle Terminplan, dass man einfach keinen anderen Termin mehr gefunden hat. Aber das ist eine Schande für die Serie A. Das ist eine Wettbewerbsverzerrung, denn kein Team kann etwas dafür, wenn sie Corona-Fälle haben. Es ist einfach eine peinliche Übertragung, wenn du dir das anschaust, dass beide Teams eine Aufstellung abgeben, was wirklich beide Teams gemacht haben. Beide Teams haben ihre Aufstellung aufgestellt. Ich kann jetzt mal ganz kurz hier die Aufstellung von Juventus Turin nachgoogeln, währenddessen ich hier weiter erzähle. Und dann siehst du dir einfach an, wie die Spieler da in ihrer Trainingsgear, in ihren Trainingsklamotten warten auf ihren Gegner. Und das hat dann wirklich lange gedauert. Um 20:55 Uhr, 10 Minuten nach offiziellem Anstoß, stand es immer noch da. Standen sie immer noch rum und haben gewartet. Selbst der Vorstand von Juventus Turin war wirklich da. Und die Aufstellung Chesney, Chiellini, Bonucci, Danilo, Bertrand, Arthur, Cuadrado, Ramsey, Kusevic, Dybala und Ronaldo, das war die Starting 11. Und das ist, da fehlen mir wirklich die Worte, denn sowas stellt diese Liga in ein ganz schwaches Licht, denn es gab überall im Internet Bilder davon, wie sie einfach da rumstanden, obwohl alle wussten, dass der Gegner nicht kommen wird. Und diese Übertragung, ich kann jetzt mal kurz gucken, wie lange sie bei DAZN ging, das war wirklich eine ganz große Schande für die Serie A, für die italienische Liga. Man hat sich wirklich blamiert. DAZN hat hier übrigens auch getitelt: Juventus Turin vs. Neapel bzw. Gesundheitsamt vs. Serie A. Das ist er leider gewesen. Marco Hagemann hatte auch sehr schöne Worte gefunden, der Kommentator dieses Spiels. Und ja, da hat man sich einfach blamiert bis zum geht nicht mehr. Das war, sowas darf nicht passieren, sowas sollte nicht passieren in einer professionellen Liga, wo die Spieler dann einfach rumstehen und darunter steht Awaiting Arrival of Away Team und sie einfach nicht kommen können. Es ist der Wettbewerbsverzerrung von allerfeinsten, dass Napoli diese Niederlage angerechnet bekommt. Und da fehlen mir einfach die Worte. Und in was für eine Situation sich die Liga bringt, in was für eine Peinlichkeit, das ist jetzt international viral gegangen. Alle Leute haben jetzt ein Bild der Serie A, was ziemlich verzerrt ist. einfach aufgrund dieser Vorkommnisse. Und da sollte man einfach eine Serie A hätte einen Riegel vorschieben sollen und dieses Spiel einfach verlegen sollen. Denn sie haben gesagt, Neapel hätte anreisen können. Und das ist leider eine Situation, wo man die Liga in ganz schlechtes Licht gestellt hat. Und auch wegen solchen Aktionen wird die Liga vielleicht, auch wenn sie das Potenzial der Teams haben, denn die Teams sind alle mittlerweile wieder auf einem hohen Niveau, Juventus, Neapel, Lazio, AC Mailand, Inter Mailand, das sind Atlanta, Bergamo natürlich nicht zu vergessen, das sind Teams, die international sehr, sehr gut sind. Atlanta weiterkommen, Juve kommt nochmal weit, Inter Mailand, Europa League Final, das ist ein Niveau, Neapel natürlich auch, das ist ein Niveau, was sehr, sehr hoch ist und das, dass dann sowas vorkommt, das ist einfach eine Schande und rückt die Liga in ein ganz, ganz falsches Licht, was nicht, und das darf auch bei einem neuen Corona-Fall, wenn es nochmal vorkommt in der Liga, was sehr wahrscheinlich irgendwann passieren wird, nicht nochmal passieren, denn das ist wirklich eine absolute Schande. Das waren die Worte zum Montag. Jetzt gehen wir zur La Liga. Osasuna besiegte Celta Vigo, Alaves besiegte Bilbao, Levante besiegte, verlor gegen Real Madrid 2:0, Vinicius, der Brasilianer mit dem Tor und dann Karim Benzema der 95. Cádiz und Granada trennten sich 1:1. Barcelona und Sevilla trennten sich 1:1. Dabei hat Felipe Coutinho endlich mal wieder getroffen. Ja. Am Ende hat der Enttäuschung sind gefehlt. Griezmann mit einem ganz schlechten Spiel. Null Angriffe gegenüber seiner Seite. Das Pressing hat einigermaßen gut funktioniert. Sollte man wirklich so sagen. Das sah gut aus für Barcelona. Es sieht so aus, als ob die Mannschaft wieder mittlerweile motiviert ist. Wolfsburg, Augsburg trennten sich 0:0. Bayern gegen Hertha war wohl auch eins der verrücktesten Spieler dieses Tages, obwohl da noch einiges dazu kam. Müller trifft in der 36. Minute, wird aberkannt. Lewandowski an der 40. zum 1:0. Flanke von Richards, der sein Startelfdebüt für die Bayern gefeiert hat. Auch noch sehr, sehr jung. Mittlerweile hat sich in der Drittligasaison letztes Jahr wirklich zum Top-Spieler gemausert. Ist seitdem sehr gut dabei. Die Bayern haben ja ein konkretes Konzept für ihn, welches sie mit dem Berater schon vor einigen Jahren abgesprochen haben, wie sie ihn aufbauen, wie viel er spielt. Und ja, da einfach nur der Rechtsverteidiger fehlt, der in Form von Sar jetzt kommt, haben sich dazu entschieden, dass man Richards mal da austestet. Und er hat es wirklich gut gemacht. Seine Flanken waren eine Spitze, man hat ja diese Müller-Flanke, die beziehungsweise dann Offside gepfiffen wurde, war auch eine Vorlage von Richards, hätte ja auch seine gewesen, es war nur minimales Abseits. Lewandowski dann auch ein Tor, auch nach Flanke von Richards, zwischenzeitlich war noch Gnabry dran, es gab eine Torgelegenheit, Gnabry den Aufstieg liegt drüber 1:0. Dann 2:0 Flanke Richards, Tor Lewandowski, Córdoba dann zum 2:1, auch Freistoß, genau Freistoß war das. Flanke, Córdoba, Tor, dafür ist er gekommen, um hohe Bälle zu gewinnen, um viele Kopfbälle zu machen. Cunha dann mit einem wirklich billigen Tor, was der Bayern-Abwehr sonst nie passiert, in der 71. zum 2:2. Dann Robert Lewandowski, wie man ihn kennt, am langen Pfosten 3:2 in Gang kam. Eine Minute nach seiner Auswechslung, nach seiner Einwechslung für Luke Bacchio zum 88. zum 3:3. Dann wird Lewandowski im Strafraum gefoult, macht in der 93. noch den Elfer rein. Schwolow war sogar in der richtigen Ecke, kam auch nicht mehr dran und damit 4 Tore. 4 Tore von Robert Lewandowski. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Spieler, der jetzt schon UEFA Player of the League ist, of the Year ist, möchte noch den Ballon d'Or gewinnen. Mal gucken, ob die Veranstaltung stattfinden wird. Trifft 4 Mal in diesem Spiel. Ja, unfassbar, unfassbar. Da fehlen einem wirklich die Worte, was dieser Spieler drauf hat. Danach war gelb für Trikot aus ihm bekommen. Ah, nee, für ein dummes Foul, Entschuldigung. Trikot ausgezogen, hatte nichts für ein dummes Foul. Genau, am Mittelstädt war das. Und einfach unfassbar, der beste Spieler der Welt trifft vierfach in dieser Partie. Jetzt kommen wir zum kuriosesten Tag aller Zeiten in der Premier League. Das kann man so erwähnen. Denn Leicester hat gegen West Ham gespielt, der Favorit Leicester, der dieses Jahr vielleicht wieder Champions League angreifen wird. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen die Tiefe im Kader. Ünder hat unter anderem geholt, hat er seinen ersten Meeting gesehen. Verliert mit 13:0 gegen West Ham. Und Antonio macht in der 14. Minute das 1:0 für West Ham. Fornals in der 34. das 2:0. Und dann Bowen in der 83. zum 13:0. Damit verliert Leicester 13:0 gegen West Ham. Das war schon mal ein Start in den Tag, mit dem keiner gerechnet hat. Southampton besiegt den West Brom mit 2 zu 0. Arsenal besiegte Sheffield mit 2 zu 1. Saka hat das Tor in der 61 gemacht. Pepe in der 3 Minuten später nachgelegt. McGoldrick 2 zu 1 dann gemacht. Wenn man jetzt einen wirklich Kritikpunkt anbringen kann, sieht aktuell wieder so ein bisschen aus wie der Fußball unter dem alten Trainer. Der Grund dafür ist einfach, dass Arteta die Möglichkeiten fehlen. Dieser spielerische Spieler. Dieser Roar, der es gewesen wäre von Olympique Lyon, der das Spiel steuert, das ist dieser Mesut Özil zu seinen besten Zeiten, auch bei Arsenal. Klar hat er sehr wahrscheinlich die besten Zeiten seiner Karriere bei Real Madrid gehabt. Der fehlt einfach und man mausert sich mittlerweile von Sieg zu Sieg gegen mehr kleinere Teams. Um kurz die Ergebnisse durchzugehen: Leverkusen im Liverpool im EFL Cup besiegt, wobei die ihre Zweitmannschaften spielen lassen haben, sollte man nicht wirklich zählen. Davor Arsenal 3 zu, gegen Liverpool 3 zu 1 verloren, nichts Peinliches, aber auch davor gegen West Ham 2-1 war wirklich nicht überzeugend. Fulham 3-0 besiegt, das war überzeugend, aber es fehlt dieser spielerische Spieler, dieser Spielertyp, der das ganze Spiel steuert. Ceballos und Lenny, die das Mittelfeld dominieren auf den zentralen Positionen, sind diese Spielertypen einfach nicht, was Mino nicht vorwerfen kann, wirklich nicht, aber. Vielleicht wäre eine Integration von Mesut Özil wirklich angebracht, um diesen Kader wieder auf Vordermann zu bringen, wenn man jetzt hier keinen zentralen offensiven Spieler bekommt, der das Spiel steuert, was Arteta ja unbedingt fordert. Er hat gesagt, er wird am letzten Tag mit dem Verein nochmal alles geben, diesen Spielertypen zu bekommen, der das Spiel steuern kann, der dieses Spiel seine Note geben kann, wie ein Thiago zum Beispiel kann. Der wäre wohl perfekt, wirklich perfekt gewesen für dieses Team. Wenn sie diesen Spieler nicht, Typen nicht finden, wird es wirklich schwer werden. Ach, Titel, davon kann ich von sprechen, aber auch Top 4, denn man mauselt sich von Sieg zu Sieg und irgendwann geht das nicht mehr gut. Das hat man schon vorher gesehen, das wird man jetzt so irgendwann wieder sehen, denn irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr, dass du so viel Glück hast, dass du solche Spiele gewinnst. Und dieser Spielertyp, der dem ganzen Ballbesitz was anfangen kann, 65%. Und ja, einfach die Spieler rund um Aubameyang, William und Lacazette, die wirklich und Saka, die ein überragender Sturm sind, wohl ein der besten Sturmduos ist Sturmtrios überhaupt im Fußball perfekt in Szene setzen kann. Wolverhampton besiegte Fulham mit 1-0 und jetzt kommen wir zum ersten kuriosen Spiel. Manchester United verliert mit 1-6 heim gegen Tottenham. Fernandes in der zweiten Minute, wie man Manchester United kennt, per Elfer, dann Ndombele in der vierten zum 1-1. Son 2-1 in der siebten, rote Karte für Martial in der 28. Kann man sich drüber streiten. Kane und Son nochmal zum 3-1 und 4-1 vor der Halbzeit. Und dann Aurier und Kane nochmal. Zwei Tore von Kane. Zwei Tore von Son, eins von Ndombele und eins von Aurier. Und Manchester United ist einfach baden gegangen. Dieses Spiel hat wirklich einiges gezeigt. Und ich muss hier wirklich mal eins ansprechen. Ich weiß nicht, was da los ist bei Manchester United. Sobald die Spieler dahin wechseln, werden sie wirklich alle schlechter. Pogba kann keinem Spiel mehr seine Note aufsetzen. Wirklich ein Spieler, der längst nicht mehr das ist, was bei Juve war. War hat er zuletzt ein gutes Spiel gehabt, vielleicht bei der Nationalmannschaft. Allerdings waren die letzten 2 Jahre bei Manchester United eine Katastrophe. War auch viel verletzt, klar, aber das kann es wirklich nicht sein. Harry Maguire und Bailey, die haben sich da wieder Sachen geleistet, die wirklich unterirdisch waren. Und Manchester United investiert immer weiter in die Offensive. Klar hat man jetzt Alex Telles verpflichtet, wo wir auch noch drauf zu sprechen kommen werden. Allerdings ist das wirklich embarrassing, dass es, ja, so kannst du nicht in die Top 4 kommen. Klar kann man hier auch den Trainer Scott hier kritisieren, einfach weil er immer kein so richtiges System reingebracht hat. Allerdings macht er das Beste raus, was er haben kann, unter anderem ja die Entwicklung von Greenwood, der wirklich sich gut mausert. Allerdings Pogba, Rashford, Fernandes, Matic, allesamt enttäuschend. Und diese Verteidigung mit Maguire und Bailey, da kannst du nichts gewinnen, da kannst du maximal, ich weiß auch nicht, was gewinnen, aber nicht mal die Europa League, hat man ja auch gesehen, Turnier ist recht früh ausgeschieden, Viertelfinale gegen Sevilla. Und mit diesem Team wirst du auch in der Gruppenphase der Champions League rausfliegen, denn so ein Paris, wenn so ein Mbappé und Neymar in Form kommen, die werden Bailey und Maguire schwindelig dribbeln und diese Verteidigungskette wirklich auseinandernehmen. Und zerpflücken in der Luft und zu einem ja richtig schlechten Duo aussehen lassen, obwohl sie es vielleicht nicht unbedingt sind. Aber da kein Geld zu investieren, sehe ich schon als großen Fehler an. Und das war auch das beste Spiel von José Mourinhos Team Tottenham, seitdem er da ist, die Chancen gut genutzt. Alle haben gut gespielt. Die Verteidigung stand Sanchez und Dier sind schon auf einer ganz anderen Region. Die Außenverteidigerposition sind mit Aurier Reunion wirklich sehr, sehr gut besetzt. Beide Spieler vom Niveau. Heuberg passt mittlerweile auch sehr gut ins System. Sissoko in Ndombele, der sich nicht gut mit Rosse eigentlich versteht, beziehungsweise einfach nicht sein Spielertyp ist. Und Kane Son, da muss man keine Worte mehr drüber verlieren. Zwei hochklassige Spieler. Ja. So eine ausführliche Analyse kann man bei Liverpool nicht machen, trotz sie 7 zu 2 gegen Aston Villa verloren haben. Watkins mit einem Hattrick zur Halbzeit bereits, man lag 4 zu 1 vorne. Dann Wes Barkley nochmal, der dazugekommen ist von Chelsea, ein sehr, sehr guter Deal nochmal, zuletzt abgeschlossen. Grealish noch ein Doppelpack hinterher, der seinen Vertrag verlängert hat vor einigen Tagen, den wollte man unbedingt behalten, hat auch viel für ihn hingelegt. Sicherlich ist er einer, der beim Abstieg gehen wird, aber Liverpool hat sich hier 7-2 herabfertigen von lassen von Abstiegskandidaten. Mo Salah Doppelpack. Da hat einfach nichts gestimmt an diesem Tag. Sicherlich darf sowas nicht passieren. Allerdings, ja, Thiago hat natürlich auch gefehlt. Alisson hat gefehlt. Der Muskelinjury raus war. Mané gefehlt, auch Quarantäne. Die anderen Spieler muss man jetzt nicht unbedingt erwähnen, weil die nicht so die Key-Spieler sind. Die Verteidigung stand nicht gut. Gomez ist sicherlich auch nicht die erste Option. Jota hat seinen Job auch auf dem Flügel nicht wirklich gut erfüllt. Salah war die Hoffnung. Man hat einfach gemerkt, dass ein Spiel stimmender Spieler, der das Spiel steuern kann, wie Thiago gefehlt hat und natürlich Mané auf dem Flügel, dass man sich nicht so abschießen lassen kann von Aston Villa und das wirklich eine Blamage ist, dass da muss man keine Worte drüber verlieren. Allerdings ist das jetzt nun mal so und ja, da kann man nicht mehr viel zu sagen, außer dass man einfach einen schlechten Tag hat und das denke ich mal in nächster Zeit nicht mehr vorkommen wird. Die Nicht-Liverpool-Fans, wenn die Spiel genossen haben, sich nochmal anschauen. Allerdings wird man wohl sagen dürfen, dass das nicht nochmal passieren wird, denn es ist noch nie passiert bei Liverpool in den letzten Jahren. Und da hatten sie jetzt einen schlechten Tag. Darf nicht passieren, vor allem gegen einen Abschiedskandidaten nicht. Und wenn du die Vorsprung auf Arsenal und Co. jetzt noch weiter ausbauen möchtest, Arsenal ist ja jetzt punktgleich mit Liverpool, dann darf das nicht passieren. Allerdings, ja, ist das jetzt so. Und man hat sich jetzt 7-2 abfertigen lassen, was eine Blamage ist, auf jeden Fall allerdings passieren kann. Das war's mit dem täglichen Sport-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.